Willkommen bei der Plattform bei Radio Free FM. Unser Thema heute Welttag der Seefahrer und ich habe drei Gäste. Da ist einmal der Udo Schmidt, der Peter Weiland und last not least der Joachim Jonk von Free FM bekannt. Ja, ich denke, wir machen erstmal so eine kleine Vorstellungsrunde. Zu meiner Linken der Peter. Peter, wenn du dich einfach so mal ganz kurz vorstellst, woher du kommst, was du mit der Seefahrt zu tun hast, so wie du auch dazugekommen bist, einfach mal erzählen.
Grüß Gott, oder wie man im Norddeutschen sagt, moin moin. Ich möchte mich vorstellen, ich bin der Hans-Peter Weiland, komme aus Immenstadt im schönen Allgäu. Ich wollte mal erklären, warum, wurde ich heute schon gefragt, warum ich zur Marine gegangen bin. Und dann habe ich ganz kurz und einfach gesagt, ich war damals 17 Jahre alt. Und übertriebene mütterliche Fürsorge hat mich wirklich dazu getrieben, abzuhauen, wie man heute so schön sagen würde. Und da habe ich mich also entschlossen, da zur Marine zu gehen. Nach der Ausbildung zum Elektroinstallateur habe ich mich dann sofort für 4 Jahre zur Marine gemeldet. Ich wurde dann eingezogen am 1. April 1962 zum 4. Marine-Ausbildungsbataillon nach Brake an der Unterweser. Und von dort ging es dann nach der militärischen Ausbildung auf die Technische Marineschule in Bremerhaven. Mit dem 1. Oktober 1962 wurde ich dann auf die Schulfregatte Scheer F216, eine Fregatte englischer Herkunft, die für die Marineortungsschule in Bremerhaven als Ausbildungsschiff diente. Mit diesem Schiff wurden Auslandsreisen unternommen, die bis nach Madeira und ins Mittelmeer führten. Dabei wurden auch Häfen in Portugal, Irland, Holland, Norwegen und Dänemark besucht. Ich war auf dieser Fregatte als Heizer durch meine Ausbildung. Als Elektriker war ich da also tätig und habe auch dort hier, wie man so schön der Name, Schwarzfuß als Heizer gedient in der Schiffselektrik. Am 1. Juli 1964 wurde ich wieder zur Fachausbildung auf die Technische Marineschule versetzt und zum 1.10.1964 zum Maten auf der Unteroffizierslaufbahn befördert. Vom 1.1965 bis dann auf die Schulfregatte Raule, das war wieder eine andere Fregatte, für ein Jahr nochmal gefahren und am 31.03. habe ich dann die Marine verlassen.
Peter, jetzt habe ich eine interessante Frage, also für mich interessante Frage. Warum bist du eigentlich zur Marine gegangen? Ich meine, von zu Hause weg, das ist eine Sache, aber da gibt es ja viele Möglichkeiten, wegzugehen. Warum Marine?
Das war damals die einzige Möglichkeit, zum Bundeswehr noch freiwillig zu gehen. Und da war eben einfach die Marine, war man begeistert. Mit Marine, mit Schiffe. Und ich komme aus dem Binnenland in der Nähe von Karlsruhe. Und da war das größere Gewässer, war halt so der Rhein. Und da musste ich einfach zur Marine, wollte ich einfach das blaue Tuch der Marine tragen, hat man so schön gesagt.
Das war irgend so ein Kindheitswunsch, oder?
Ja, das war ein Kindheitswunsch. So. Wie ein anderer Lokführer werden will und ein anderer Kapitän werden will, so war mir nur einfach die Seefahrt wichtig.
Ah ja, jetzt verstehe ich das. Alles also klar. Das heißt, es kommt schon aus frühen Jahren einfach so der Rhein, der fließt ins Meer und irgendwo hat es so Sehnsüchte geweckt.
Ja, die weite Welt ein bisschen
alles
sehen.
Klar. Ne? Okay, ja, wie war das bei dir, Udo?
Ja, also ich möchte mich jetzt auch mal vorstellen. Mein Name ist Udo Schmidt. Ich komme von der Nordseeküste, wohne aber seit 25 Jahren in Lindau am Bodensee. Und ich bin in der Familie groß geworden. Mein Vater war bei der Marine im Zweiten Weltkrieg. Bei uns gab es nur Seefahrt. Und ich habe dann nach Schulausbildung, mittlerer Reife, einen Motorenberuf, Motorenschlosser in Büsum erlernt. Und danach bin ich dann in die Fischerei gegangen. Und das wollte mein Vater nicht. Er hat gesagt, du lernst einen richtigen Beruf und du wirst zur See fahren. Da musste ich wieder aufhören mit der Fischerei und bin dann in Hamburg bei der Reederei Ernst Russ angefangen und habe mir dann von der Ingenieurschule den Assischein geholt. Und bin dann bei Ernst Russ zur See gefahren, zuerst im Nordostseedienst Finnland, dann nach Kanada, große Seenfahrt. Und dann kam Anfang der 68er kam eine kleine Flaute in der Seefahrt und dann müssen ja zuerst die Junggesellen raus. Und da war ich dann wieder 1-2 Jahre in der Fischerei tätig und danach bin ich dann bei meinem Traumjob angekommen, beim Norddeutschen Lloyd, wo ich eben weltweit auf seegehenden Schiffen zur See gefahren habe.
Das liegt also, bei dir liegt also die Seefahrt schon in der Familie. Seit wann ist deine Familie in der Seefahrt? Auf welche Zeit geht es zurück? Weißt du das?
Also das liegt schon bis ins 19. Jahrhundert zurück. Aber intensiv wurde es erst, mein Vater ist 1933 gezogen worden zur Marine als Pflichtsoldat. Und da wurde die Admiral Scheer wurde gebaut und da hat mein Vater die Bauaufsicht gemacht und ist die ganzen Jahre auf allen Feindfahrten, eben zwischendurch abzüglich Urlaub, aber auf allen Feindfahrten mitgewesen und hat ganz zum Schluss 1945 auch noch ein bisschen Glück gehabt. Da haben die gesagt, du gehst jetzt mal ein paar Tage nach Hause, du warst so lange an Bord und das Schiff lag in Kiel im Scheerhafen und da sind die lieben Engländer gekommen und haben da ein paar Eisenklötze draufgeschmissen und mein Vater hat überlebt, alle anderen 1400 Leute sind tot.
Ja, jetzt kommen wir noch zum Joachim. Joachim, wie war das bei dir? Und ich habe vorher noch eine Frage. Unser Thema heißt ja Welttag der Seefahrer. Erstmal möchte ich da was wissen, weil wir machen da hier ein Thema und haben jetzt noch gar nichts dazu gesagt.
Also der Welttag der Seefahrer ist wahrscheinlich noch nicht so sehr bekannt. Bei einer maritimen Konferenz 2010 in Manila hatte man vorgeschlagen, den Welttag der Seefahrer, also Day of the Seafarer, einzurichten, international zu feiern am 25. Juni in jedem Jahr. Das heißt, dieses Mal ist das der erste gefeierte Welttag der Seefahrer. Und dazu wollten wir jetzt eigentlich hier bei Radio Free FM die Seefahrt ein bisschen vorstellen.
Also der hat jetzt noch keine wirkliche Tradition, dieser Tag.
Nein.
Ah ja. Weil es gibt ja so massenhaft Sachen, Tag des Baumes, Weltnichtrauchertag und so weiter. Und das ist doch was relativ Neues. Habt ihr da vielleicht Vorstellungen, warum das noch nicht so lang geht? Ist das nicht so? Auch nicht so. Okay, Joachim, dann machen wir weiter. Stell dich mal vor. Ich denke, vielleicht kommen wir nachher noch drauf.
Okay, meine allererste Berührung mit der Seefahrt, das war im März 1945, als wir von Königsberg mit der Familie mit dem Schiff nach Swinemünde gefahren sind. Damals lagen wir 7 Tage im Minenfeld. Ich war 9 Jahre alt und ich war dermaßen seekrank, dass man mir später kein Wort von der Seefahrt erzählen konnte. Nicht? Also damals hatte ich von der Seefahrt die Nase voll. Bevor das losging damals in Königsberg, da war ich voll begeistert. Nicht? Super Seefahrt, später kommen wir wieder zurück. Naja, und dann sind wir ja in Goslar gelandet und dort während meiner Schulzeit mit 16 Jahren ging ich zum Pfadfinderbund, Bund Deutscher Pfadfinder. Und unser Gruppenführer, der war der kam von der U-Boot-Waffe her, war Kapitänleutnant bei den U-Booten und der hat dermaßen faszinierend von der Seefahrt gesprochen und da war ich eigentlich voll begeistert und die Kriegsmarine gab es ja damals noch nicht, die Bundeswehr, das wurde erst später eingerichtet und dann bin ich eben 1953 zur See gegangen. Das heißt, ich fing dann an im Juli in Lübeck-Klavemünde auf der Schiffsjungenschule und 3 Monate hat die gedauert. Da wurde einem eigentlich alles beigebracht, was man so als erstes bei der Seefahrt brauchen konnte. Allerdings haben wir auch Segel gesetzt an so einem Segelmast. Das habe ich später natürlich nicht mehr verwendet. Zu der Zeit lag die Passat im Hafen von Klavemünde und da sind wir dann jede Woche einmal rübergerudert und sind dann hoch in die Masten und haben quasi Segelarbeiten gemacht und alles Mögliche.
Jo, okay. Also, ich denke, wir kommen nachher noch ein bisschen detaillierter drauf, wie das dann alles so weitergegangen ist, überhaupt, wie man zur Seefahrt kommt, was man da so als Voraussetzungen mitbringen muss. Das machen wir jetzt nach der Musik.
Es liegt der Mensch mit Stärke sehen.
Die Plattform bei Radio Free FM, unser Thema Welttag der Seefahrer, Seefahrt ganz allgemein. Und vor der Musik, da hat der Joachim so ein bisschen erzählt, wie es bei ihm mit der Seefahrt angefangen hat. So ganz fertig sind wir noch nicht geworden. Joachim, wie ging es dann weiter?
Gut, nach der Schiffsjungenschule bekam ich dann mein Seefahrtsbuch und kam für 4 Tage in Hamburg auf die Pamir, die damals dort lag, und dann wurde ich vermittelt auf mein erstes Schiff, die Adrian, als Schiffsjunge, als Moses quasi. Was musste ich tun? Es muss erstmal Kammer sauber machen von den Matrosen, dann von der Kombüse, dann zu den Mahlzeiten das Essen holen, Geschirr reinigen, spülen und so weiter. Toiletten sauber machen, das war die übliche Arbeit. So fing man an als Moses.
Ja, warum heißt es eigentlich Moses?
Moses, also ein Schiffsjunge. Ne?
Ach so, weil der im Binsenkörbchen gefunden wurde. So, ja, das kleinste Seefahrer, oder? Das wird also biblisch. Okay, war nur eine Frage. Also,
gut, und ich kam dann aber sehr schnell an Deck und habe dann als Schiffsjunge an Deck die Arbeiten mitgemacht. Ja. Und nach einer gewissen Zeit wurde ich Jungmann auf dem ersten Schiff und habe dann auch Schiffe gewechselt, um verschiedene Fahrtgebiete kennenzulernen und auch andere Reedereien. Also mit dem ersten Schiff fuhr ich beim Norddeutschen Lloyd und ich habe dann auch kleine Küstentankschiffe gefahren, Nord- und Ostsee und dann bis runter nach Portugal und wurde während der Zeit dann auch zum Leichtmatrosen umgemustert. Kam dann wieder zum Lloyd, zum Norddeutschen Lloyd und als Matrose. Und nach einer gewissen Fahrzeit als Matrose ging ich dann quasi auf die Seefahrtsschule in Bremen und habe dort mein Patent zum Seesteuermann auf großer Fahrt gemacht. Und danach bin ich dann gefahren als Vierter, also da beim Lloyd hieß das Vierter Offizier, dann Dritter Offizier und Zweiter Offizier. Also Steuermann auf Deutsch gesagt. Ne? Aber beim Lloyd hat man es jetzt ein bisschen vornehmer bezeichnet.
Ja, hat sich doch. Ja, ja.
Und ich fuhr dann bis Ende 1962 und ich bekam dann dermaßen Schwierigkeit mit der Bandscheibe, dass ich quasi dann aufhören musste. Durch diese ewige Schaukelei wurde das ja auch nicht besser. Ne? Das war die Geschichte. Ja.
Jetzt interessiert mich aber eine generelle Frage. Ich meine, wir haben jetzt gehört, die drei sind aus verschiedenen Gründen zur Seefahrt gekommen, Marine, Fischerei zunächst und dann Handelsschifffahrt. Was müssen eigentlich junge Leute heutzutage mitbringen, wenn sie jetzt die Idee haben, ja, ich möchte auch zur See fahren? Wie läuft das?
Also alles nicht mehr so, wie es früher war zu meiner Zeit. Ich habe noch die ganze alte Laufbahn durchgemacht, vom Schiffsjungen, dann Seefahrtsschule und so weiter. Und Schiffsjunge, Leichtmatrose, Matrose, das gibt es überhaupt nicht mehr. Heutzutage gibt es den Schiffsmechaniker. Und zwar ist das ein Ausbildungsberuf, der gleichzeitig die Leute für die Decks, für Deck und für Maschine ausbildet. Das ist eine duale Ausbildung, das heißt, es sind 3 10-wöchige Schulbesuche dabei, unterbrochen eben von Schiffsfahrzeiten, die vorgeschrieben sind. Ja. Und während dieser Ausbildung in den Schulen, zum Beispiel auch Priwald, Travemünde, ist immer noch mit dabei, dann Elsfleth und Rostock, es sind nur noch 3 Schulen, früher waren es viel mehr, da gab es auch noch Hamburg und Bremen. Und da werden die Leute herangeführt, also maschinentechnische Arbeiten, Feilen, Sägen und so weiter und Dieselmotoren auseinandernehmen und genauso gut, aber die werden also ausgebildet für die Arbeit in der Maschine, im Maschinenraum und für die Ausbildung an Deck, was man quasi als Matrose machen musste und auch für die Ausbildung oben auf der Brücke, also Rudergänger, Wachdienst und so weiter. Und dann nach Abschluss dieser ganzen Geschichte macht man dann eben die Schiffsmechanikerprüfung und ist dann ausgebildeter Schiffsmechaniker.
Und wenn man jetzt Offizier werden will, Udo?
Technischer Offizier.
Ja, irgendwie, Offizier.
Muss ich eben die Schiffsmechanikerlehre machen. Ich meine, es ist natürlich heute ganz anders. Ich muss jetzt aufs Papier gucken. Das ist ganz anders wie zu meiner Zeit. Und wir mussten, wie ich schon sagte, damals ja eben 3,5 Jahre Motorenschlosser lernen und dann uns anmelden auf der Schiffsingenieurschule. Und das hat sich heute alles etwas geändert. Und
braucht man Abitur heute, ja?
Also in vielen, wenn ich Offizier werden will, brauche ich Abitur. Und ich brauche auch als Decks Anwärter, Maschinenzeit, Praktikum.
Gibt es da eigentlich auch Studiengänge, die mit der Seefahrt zu tun haben?
Ja, die kommen dann im Anschluss an diese Schiffsmechanikerausbildung. Da kann man dann zur Fachschule Nautik gehen, nach einer gewissen Fahrzeit. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das heutzutage ist. Entweder zur Fachhochschule Nautik, zur Fachschule oder zur Fachhochschule Nautik. Und die dauert 2 Jahre lang. Danach hat man dann wieder eine gewisse Fahrzeit. Und als nautischer Wachoffizier zum Beispiel oder in der Maschine, eben als technischer Wachoffizier in der Maschine, ja. Und danach geht man dann, also diese Fahrzeit, das sind 12 Monate, glaube ich, vorgeschrieben. Und danach nochmal 24 Monate, um dann nochmal auf die Nautikerschule zu gehen, also auf die Fachhochschule Nautik, um sein Kapitänspatent zu machen. Und in ähnlicher Weise ist das eben auch in der Maschinenlaufbahn. Nicht? Da geht man auch auf die Schule, dann sucht man sich eben eine Fachhochschule aus, die eben mehr auf die technische Seite ausgerichtet ist, wie Flensburg zum Beispiel, und macht dann dort bekommt dann sein Zeugnis als Leiter der Maschinenanlage, nicht? So ungefähr.
Also doch insgesamt eine ganz vielfältige Sache, viele Ausbildungsmöglichkeiten, viele Ausbildungsgänge. Ich denke, nach der Musik, da schauen wir uns aber mehr und mehr so die persönlichen Sachen an. Ich meine, was heißt das eigentlich, zur See zu fahren? Man ist ja manchmal doch sehr, sehr lange weg. Das ist sicherlich nicht einfach und ich denke, solche Dinge, die schauen wir uns dann nach der Musik mal an. Die Plattform bei Radio Free FM, am Mikrofon Rudi Arnold und bei uns zu Gast Udo Schmidt, Peter Weiland und Joachim Jung. Es geht um das Thema Welttag der Seefahrer, genauer gesagt um Seefahrt an sich. Ja, jetzt mal eine Frage an Peter. Peter, wie ist das eigentlich? Was bedeutet es, zur See zu fahren? Man ist ja sehr, sehr lange weg und was hat es für Auswirkungen für Familie, für Freundschaften? Wie war das für dich?
Ja, es war schon ein bisschen, kann man sagen, ein bisschen stressig. Aber irgendwie, die Seefahrt hat gelockt. Und ich muss sagen, wo ich immer wieder drauf betone, wenn jemand, ein Junge, der heute zur See fahren möchte und ihm das Wort Kameradschaft was bedeutet, das ist also wirklich ein Riesending. Und das hatten wir an Bord unwahrscheinlich. Eine Kameradschaft, da hat keiner über den anderen was gelten lassen. Also praktisch hier böse gesprochen oder was. Ich möchte also sagen, bei uns war früher die Ausbildung, die militärische Ausbildung war bedeutend härter wie jetzt heutzutage, wo die Jungs am Jammern sind. Aber es wurde auch darauf viel mehr auf die militärische Ausbildung Wert gelegt. Heute ist mehr Technik gefragt und wir kennen ja alle, dass unsere Marine bis ins Kap Horn und in die Piraterie reingeht und da unten hier diese Aufgaben erfüllt. Und ja auch im Mittelmeer, im Libanon und überall eingesetzt wird. Und es ist einfach was, immer noch für mich was Erhabendes, wenn man sagt, heute man fährt da und dahin und man hat die Möglichkeit, da und dahin zu fahren. Es ist ganz besonders, weil ich also auch betonen möchte, nochmal über die Kameradschaft anzusprechen. Wir haben auf dieser Schulfregatte Scher, die ich vorher schon mal beschrieben hatte, haben wir uns jetzt nach 45 Jahren, das Schiff ist schon lange verschrottet, das ist schon also den Weg des alten Eisens gegangen, haben wir uns nach 45 Jahren wieder in Wilhelmshaven getroffen. Und es war ein erhebendes Erlebnis, wie das, wenn man sich so nach 45 Jahren wieder sieht und dann, was man sich erzählen konnte. Und die Familie hat in dem Sinn schon auch eine große Rolle gespielt, aber es war nicht so wichtig wie heutzutage, finde ich.
Also für dich war Kameradschaft das Wichtigste?
Das war das ganz
war
für dich das Wichtigste. Und bin ich auch mit Udo, mit meinem Freund Udo, dem Seefahrer, bin ich jetzt da hier nach Ulm gekommen. Weil wir haben uns kennengelernt in einem Küstenforum. Und es ist einfach für mich als alter Allgäuer, ist es irgendwie erhabend und ich bin stolz ein bisschen drauf, wenn ich ihn nerve mit entsprechenden Fragen, was die Seefahrt anbelangt, und er dann ein bisschen genervt ist, wenn er dann zu mir mal sagt, ja, der alte Dösbattel, das soll er nachher erklären, was das heißt. Und da bin ich einfach stolz darauf. Und das, so hat er mich damals, das ist jetzt 3 Jahre her, bei einem Urlaub in Büsum, ich als alter Heizer und als alter Allgäuer in Lederhose gekleidet, standen wir zu dritt, oder zu zweit waren wir, ne? zu zweit im 3 Grad kalten Wasser. Und da hat er mich getauft auf den Namen Peter Bütt. Und auf den Namen bin ich heute noch stolz und den werde ich bis an mein Lebensende stolz mit mir tragen.
Wie lange wart ihr eigentlich manchmal so unterwegs? Ging es da um Wochen, ging es um Monate?
Wir waren 4 Monate, war bei uns also mal, das heute ist es länger zum Teil durch diese Auslandseinsätze. Aber bei uns waren mal 4 Monate, 3 Monate, das war so das Normale.
Und da ist man dauernd auf See oder ist man da
zwischendrin? Ja, schon mal zwischendrin einen Hafen besucht oder sowas. Aber da hat auch wieder jeweils die Hälfte der Besatzung hat wieder Wache geschoben, musste immer an Bord bleiben. Und die andere Wache, die konnte dann an Land gehen.
Wie war denn das bei dir so? Familie hast du ja vorher auch schon angesprochen, so das Thema. Und was hat das für dich für eine Rolle gespielt?
Also erstmal muss ich grundsätzlich sagen, die Seefahrt von heute ist nicht mehr mit der damaligen zu vergleichen, weil ja einerseits die Schiffe damals nur 8 Meilen liefen und heute laufen sie 20 und mehr. Wir haben ja noch 17, 18, 19 Tage bis Rio oder bis Recife oder bis San Luis. Mein Hauptgebiet war ja zu Anfang Nord- und Ostsee, wie ich schon sagte. Und dann bin ich ja Gran Canaria gefahren, Kanarische Inseln. Wir hatten ja schon ein Schiff, was für die damaligen Verhältnisse sehr modern war, mit Kühlraum und bis zu 12 Passagieren. Aber trotzdem haben wir ja noch 17, 18 Tage darunter gebraucht. Und beim Lloyd lief damals in der Zeit, wo ich fuhr, circa 3 Monate konnte man rechnen, dauerte eine Fahrt. Im Regel, wenn nichts dazwischen kam. Und das wusste man damals, aber es war ja das Abenteuer, der Aufbruch. Denn wir waren ja nicht so medienverwöhnt wie heute, dass man wusste, wie viele Schleusen der Panama-Kanal hatte. Wir wussten gar nichts. Wenn wir da nicht schon mal gewesen wären, wussten wir gar nichts. Und es gab ja auch keine Medien in dem. Und für uns war es wirklich Abenteuer, was wir gesehen haben. Und wir hatten ja auch lange Hafenliegezeiten. Und ja, und die Trennung Familie hatte ich damals noch nicht. Ich war ja noch ein bisschen jung. Aber die Eltern haben mir schon manches Mal wehgetan. Ich weiß noch ein Erlebnis. Da waren wir kurz vor dem Panama-Kanal und da riefen sie, durch die Zeitverschiebung, riefen sie morgens an, am 24. Dezember. Bitte, Udo, du möchtest mal raufkommen zum Funker. Und da bin ich da raufmarschiert. Und da sagt der Funker zu mir, warte mal 3-4 Minuten über Norddeich Radio, kommt gleich ein Gespräch. Das war das erste Weihnachtsfest, was ich in der südlichen Halbkugel verbrachte. Und da rief meine Mutter dann an und sagte, mein Junge, wie geht's dir? Ich konnte nicht mehr antworten, so habe ich geweint. Das war doch, das Heimweh kam dann doch dadurch. Und so war es halt damals. Ne?
Ja, ja. Norddeich Radio auf 68 MHz, hieß es immer.
Man mit Knistern und Knastern.
Konnte es auf Kurzwelle mithören. Ey.
Und damals war das auch noch so, dass die Motoren so laut waren, dass du in der Funkbude oben im 4. Stock dir das linke Ohr zuhalten musstest, wenn du rechts gehört hast. Und heute, ich war jetzt gerade auf einem ganz neuen, modernen Schiff, da hörst du die Stecknadel auf den Boden fallen. Ne? So leise ist es heute auf diesen Schiffen.
Also das war so eine emotionale Sache an dem Heiligabend. Gab es eigentlich auch mal sicher tierisch lustige Sachen? Hast irgendwelche Anekdoten? Ich lache gern, ich höre gern witzige Sachen. Irgendwas? Oder
lustige Geschichte, die wahrscheinlich heutzutage in dieser Art nicht mehr möglich ist. Aber wir fuhren damals hier, wir sind also diese Schulfregatte Scheer. Diese Schulfregatte Scheer ist also für die Ordnungsschule gefahren, wie ich schon mal gesagt habe, in Bremerhaven. Und dann waren wir die ganze Woche auf See und haben uns aufs Wochenende gefreut, weil wir einen Kneipenbesuch machen, einen anständigen. Und dann hat es geheißen, am Samstagvormittag alles seeklar machen. Die Maschine musste 4 Stunden hochgefahren werden, denn es waren Dampfmaschinen. Und dann kamen so die Kameraden der Luftwaffe und des Heeres an Bord. Einen Haufen Silber hatten wir und Auszeichnungen. Also viele Offiziere kamen an Bord und die wollten eine Spazierfahrt Samstag, Sonntag nach Helgoland mitmachen. Uns hat es unheimlich gestunken und trotzdem musste man eben. Das Wochenende war wieder kaputt. Und als wir dann aus Bremerhaven Richtung Roter Sandleuchtturm fuhren, kam dann die Durchsage des Kommandanten über Lautsprecher. Da kam die Durchsage, Kameraden, alles bitte Seefischzonen, Wir haben mit sehr starkem Seegang zu rechnen. Ich schaue aus dem Bullauge und war spiegelglatte See und habe mich gewundert. Dann habe ich schon die Stimme am Lautsprecher gehört, unten in der Maschine, dass eben diese Stabilisatoren, die dazu waren, das Schiff ruhig zu halten bei Dünung und bei Wellengang, dass die, also die konnten ausgefahren werden an dem Schiff und die wurden dann also von Hand, konnte man die steuern, sodass das Schiff einmal nach Backbord und einmal nach Steuerbord, je nachdem wie diese Stabilisatoren standen, sich das Schiff rübergelegt hat und unheimlich Kränkung bekommen hat. Und so haben wir also sagenhafte Schlagseiten gefahren, als wir da rausfuhren bei spiegelglatter See. Und es war nichts Herrlicheres, da zu schauen, wie auf der Schanz, das ist das Achterdeck des Schiffes, diese Herren, Offiziere, standen und bei spiegelglatter See die Fische gefüttert haben. Und das war nichts Schöneres wie das. Und wenn man dann auf die Brücke hochgeschaut hat, wie der Kommandant mit leichtem Grinsen oben stand, die Hände in seiner Jacke und hat so nach dem Motto hier so, euch haben wir es gezeigt. Und das war wirklich ein Erlebnis.
Also selber den Seegang gemacht.
Selber gemacht, jawohl.
Das heißt, dem hat es wohl auch gestunken, oder?
Dem hat es auch gestunken, der wäre auch nicht mehr zu Hause gewesen.
Ja, ja, ja.
Und nicht den Samstag, Sonntag mit den Offizieren da rausfahren. Das ist aber, und da war der gleiche Kommandant, möchte ich noch dazu sagen, da war ich als Heizer, als Obergefreiter ging ich da an Bord und da hat man sich gefreut gehabt, dass man mal wieder an Land kam in Bremerhaven. Und dann hielt plötzlich ein alter 12M neben mir, der Ford Taunus damals, und da hat der Kommandant gefahren. Da saß der Kommandant drin und sagte zu mir, na du Schwarzfuß, wo gehst du hin? Dann habe ich gesagt, ich gehe einen trinken, Herr Kapitän. Dann hat er gesagt, da gehe ich mit, komm, steig ein, da fahre ich mit hin. Und es war für mich als Obergefreiter nichts Schöneres, wie mit einem Herrn, der mit Kolbenringen, hat man dazu gesagt, zu den Streifen am Arm, in die Kneipe einlief und haben da ein halbes Hähnchen und ein Bierchen getrunken. Das hat er dann noch bezahlt und dann hat er schön gesagt, so, du hast Glück, du darfst hier bleiben, ich muss nach Hause.
Ja.
Das ist ein Erlebnis, das wahrscheinlich nie wiederkommt.
Schwarzfuß, steht es für Heizer oder warum
Heizer.
Heißt es so?
Schwarzfuß, das ist so der Begriff für Heizer.
Ah ja.
Also alles, was Maschine in der Maschine war, ob das Elektriker waren oder Dampf oder Motoren, das war alles, das waren die Schwarzfüße.
Oh, ja, da gibt es eine ganze Menge Spezialausdrücke und ich glaube, das können wir auch vielleicht mal nach der Musik so ein paar Worte. Ich denke, der Udo hat sicher mordsmäßig, machen wir aber nach der Musik mordsmäßig viele Spezialausdrücke drauf, was es da so alles gibt. Unser Thema heute bei der Plattform, die Seefahrt, und bei uns zu Gast Udo Schmidt, Peter Weiland und Joachim Jung, und mein Name ist Rudi Arnold. Tja, Udo, du hast auch so ein paar Anekdoten, ein paar lustige Sachen, ein paar Ausdrücke auf dem Kasten.
Ja, ich habe jetzt nochmal meine erste größere Reise ging nach Finnland. Und als wir den Nordostseekanal verlassen hatten und Kiel Feuerschiff vorbei waren, hatte ich ja so einen alten Schiffingenieur, der war schon im Krieg als Maschinist gefahren, der hatte noch Hosenträger und eine dicke Leinenhose an. Der hat gesagt, Min Schmidt, du musst jetzt mal nur die Brüch rob und den Kompassschlüssel rob bringen. Der Ludimann von den zweiten Mugwiesen und dann bringst du den rob. So, bin ich zum zweiten gegangen, hab gesagt, Herr Gerke, würden Sie mir bitte mal den Kompassschlüssel zeigen? Der Herr Schief hat gesagt, ich soll den Kompassschlüssel nach oben bringen. Der Kompass müsste neu geeicht werden. Und da ist er mit mir in eine Rudermaschine gegangen und hat mir so einen großen 400 mm Schlüssel gezeigt, 5 cm dicker Stahl. Und den habe ich mir dann alleine, es hatte keiner anderer frei, alleine die 4 Treppen darauf geschleppt. Und wie ich oben auf der Brücke ankam, haben sich alle halb tot gelacht. Und da durfte ich ihn wieder runtertragen. Das war der erste Scherz. Und dann sind wir dann ja langsam Richtung Finnland geschippert und mein Chief sagt dann zu mir, so mein Schmidt, Schiff und Maschine kennenlernen kann man nur, wenn man durch die Bilge kriegt. Also Kesselpäckchen an und runter in die Bilge. Rohrleitung verfolgen, wo kommt das warme Wasser, wo kommt das kalte Wasser, wo wird es gemischt, wo läuft das Schmieröl, wo läuft der Diesel. Gut. Und da unten habe ich mich dann auch richtig so ein bisschen verpieseln können und habe mir auch umgeguckt und habe dann auch Ecken und Winkel gesehen und habe dann ja auch gehört, dass man in Finnland sehr viel Geld kriegt für eine Buddel Schluck. Und dann sind wir in Hamburg die nächste Reise an Land gegangen, mein Freund Uwe und ich, und sind dann in Altona fündig geworden und haben uns jeder 2 Kästen Kommodenlack, also Köhm für billiges Geld. Und haben die dann ja in einen Judesack gesteckt und haben die dann unten in der Bilge deponiert, unten neben den Ölsammelkasten. Naja, und dann sind wir nach Finnland wieder geschippert. Und da hieß es auf einmal, alle Mann, wir kriegen Bescheid, die schwarze Gang kommt. Ich habe überhaupt nichts Böses gedacht. Naja, und dann kam da auch ein Mann an, der zog sich dann die Uniform aus, ein Kesselpäckchen an. Und mein Chief-Ingenieur Koch sagt dann zu mir, so, mein Schmidt, jetzt gehst du mal mit und wies im Mulder innen so ein bisschen rum. Naja, wir beide sind dann durch die Maschinenanlage in der Bösch gekrochen. Und dann ist er mit mir auch in der Nähe des Separatorenraumes gekommen und da stand ja mein Sack. Und dann hat er mal an dem Judesack gezupft, kling, 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 aber hat nichts gesagt. Und dann sind wir weiter und am Ende ist er dann raus und habe ich gedacht, der hat's übersehen. Jedenfalls musste ich mich eine Stunde später beim Chief melden. Und dann sagt er, so, mein Schmidt, du gehst zum Modul und holst den Sack da unten, wo das kling, kling, kling sagt. Ja, und das musste ich dann rausholen und dann habe ich dafür, wie kriegte ich damals 435 Mark heuer, da musste ich 400 Mark in Schiffchen bezahlen. Und da hat der Chief zu mir gesagt, da kommt doch von, wenn man Kommodenlack schmuggeln will, dann musst du nie wundern, wenn du den Pieselotten loswarst, mein Junge.
Kommodenlack, was ist jetzt das nochmal? Irgendein Schnaps?
Das ist ein billiger Köhm, ganz das billigste, der kostete damals unter eine Mark eine Flasche.
Ach so, also eigentlich nicht.
Der war gelb wie Kommodenlack.
Ach so, das heißt eigentlich zum Trinken nicht wirklich gut.
Nix, das war Fuse.
Hätte man lieber wirklich die Kommode mit eingestrichen.
Ja.
Und was ist die Bilge, oder habe ich das so richtig verstanden?
Die Bilge, das ist, also wenn ihr heute ein Foto seht, dass der Motor in einem Maschinenraum steht und darunterrum sind diese Flurplatten, wo man drauf läuft, alles was drunter ist, die ganzen Rohrleitungen, das nennt sich die Bilge. Da wird dann eventuell Tropfwasser, Tropföl, Schwitzwasser, alles wird da unten und das wird ja damals, wo das ab und zu nochmal, wenn man ein bisschen weiter weg war von der Küste, nochmal schnell aus dem Boot gepumpt, aber das liest dann auch nach, heute darf nicht ein Tropfen dieses Gemisches mehr ins Meer.
Das muss, also jetzt
das muss alles separiert werden.
Richtig.
Und das ist natürlich auch gut so, dass es so gekommen ist. Also die Schiffe von damals, wo ich drauf gearbeitet habe, die dürfen heute auf keine Meer mehr fahren.
Joachim, bei dir auch irgendeine nette Geschichte? Sogar, das gibt es ja bestimmt irgendwelche Dinge. Vielleicht auch. Wie hast du eigentlich deine Frau kennengelernt? War das auch
nicht irgendwie? Ach so, ja gut, meine Frau, die habe ich in Chile in Valparaíso kennengelernt.
Na, siehst du, ist doch was.
1961, also noch rechtzeitig, bevor ich aufhörte mit der Seefahrt. Und ich konnte ja schon einigermaßen Spanisch da. Ich war ja schon als Matrose darunter gefahren, später auch als Offizier. Und habe dann jemanden kennengelernt von der chilenischen Kriegsmarine. Und wir haben es gut verstanden und so weiter. Und der hat mich dann auch mit nach Hause eingeladen und in Viña, unter der Viña del Mar. Und da habe ich dann quasi meine jetzige Frau kennengelernt, hat gefunkt. Mhm. Und die ist dann wann? Im Juli 62, wo ich schon, nee, war ich noch nicht ganz zu Hause, da war ich noch auf See, ist dann quasi nach Goslar gekommen, wo ich damals gewohnt habe. Ne?
Ja, ist ja, doch auch eine nette Sache.
50 Jahre verheiratet.
Ja, ist doch, du hast doch auch eine Geschichte, sogar eine ganz wichtige. 50 Jahre fast, ja, das ist doch.
Und dann hatte ich mir mal was Schönes geleistet als Leichtmatrose auf dem alten Eberhard Isberger. Das war ein noch recht, Uralt-Tanker von 1927 mit Dampfmaschine. Das war der Lotsenschreck quasi. Denn bei ablaufender Elbe hat das ewige Stunden gedauert, bis der in Hamburg angelegt hat. Nicht? Und da waren wir einmal auf See. Der Kapitän, der hatte so einen schönen, echten Perser gehabt. Weiß nicht, so dreimal 3 Meter, glaube ich, ungefähr. Und den sollte ich schruppen mit Schmierseife. Habe ich ihn auf dem Vordeck gemacht, bei einem Tankschiff. Das war alles frei. Und habe ich schön eingeseift und abgeschrubbt. Und dann habe ich ihn an so einem Tampen festgebunden und über Bord geschmissen. Aber der Knoten, der war wohl nicht ganz so gut. Der Teppich ist dann nach unten geschwommen. Und der Alte, der stand oben, der ist bald an die Decke gegangen.
Das kann ich mir denken, sein kostbarer Teppich. Ja, es ist schon mehrfach so ein bisschen angesprochen worden, so wie war es früher, wie ist es heute, dürfen die heute noch dieses Bildenwasser heißt, gell, abpumpen oder so weiter. Also ich denke, nach der Musik schauen wir uns einfach mal an, so die Unterschiede. Wie hat Seefahrt damals ausgesehen und wie ist es jetzt eigentlich heute? Da gibt es ja also alle möglichen Fachbegriffe und darauf, auf diese Unterschiede wollen wir dann ein bisschen abheben. So in der Musik geht es so ein bisschen um Computer, aber ich glaube, Computer spielen auch heutzutage in der Schifffahrt eine sehr große Rolle, wenn man an Schifffahrt denkt. Ja, da hat man heutzutage sehr viel mit Containern und solche Dinge im Kopf. Wo liegen jetzt eigentlich so die Unterschiede? Wie war es damals? Wie ist es jetzt heute?
Ja, also damals ging ja erstmal alles viel langsamer. Dadurch, dass die Blechkiste hat die Seefahrt verändert. Ich bin ja noch zum Teil ohne Blechkisten, also Container, Entschuldigung, ohne Blechkisten gefahren. Und wie die Blechkiste aufkam, hat natürlich die Personalstärke hat nachgelassen. Es ging ja alles voll automatisch. Aber die Romantik ging damit auch zu Ende.
Also ich kenne ja noch die Fahrzeit auf Schiffen, wo wir quasi nur ohne Container gefahren sind. Auf dem letzten Schiff, da haben wir mal 1-2 Container gehabt. Das war alles. Also wir haben ein Stück gut gefahren und dann noch mal wieder, wie heißt das jetzt, auch Weizen und Erz und alles mit Massengut und so weiter und so weiter. Ne? Mhm. Oder auf Tankschiffen eben, was weiß ich, mal BV Aral und dann wieder Olivenöl aus Portugal hergebracht, dann Terpentin gefahren, alles.
Alles im gleichen
total
Tank.
Gemischt. Nein, im gleichen Tank und der musste sauber gemacht werden. Und das war dann super. Nicht? Da hatten wir zum Beispiel tierische Fette gehabt auf dem kleinen Küstentanker Puck. Das war ein ganz kleines Schiff. Und da fuhren wir nach Portugal zum Laden von Olivenöl. Und da mussten die Tanks natürlich gereinigt werden. Nicht? Und da mussten wir dann mit das passiert am Hafen dann quasi. Mit Heißdampf wurden dann die ganzen Wände abgesprüht. Ne? Da musste einer runter, bekam dann einen Schlauch in die Hand und dann so einen Feuerwehrschlauch. Und mit ganz heißem Wasser wurde das dann alles sauber gemacht. Ne? Das musste sauber sein, nachher wurde es abgenommen.
Klar. Seid ihr da eigentlich für Reedereien gefahren oder große Reedereien, kleine Reedereien? Joachim, für was bist du eigentlich gefahren? Für wen?
Ich bin also auf ganz großen, das war mal damals der Norddeutsche Lloyd. Und dann wieder auch auf ganz kleinen, auf der Joch Tank. Die hatte nur 1-2 Tanker. Einer davon war die Puck, dieser ganz kleine Tanker. Dann bei Esberger, der hat verschiedene Tankschiffe gehabt, ganz moderne, aber auch diesen uralten von 1927. Das ist ganz verschieden. Und zwar, wenn man Deckslaufbahn machen will, dann ist es sehr wichtig, dass man auch viele verschiedene Fahrtgebiete und Reedereien kennenlernt. Mhm. Nämlich überall ist es anders.
Wie war das bei dir, Udo?
Also ich möchte jetzt auch mal den Unterschied von damals zu heute, ich habe jetzt gerade einen Fall, die MS Lindenstein, wo ich längere Jahre drauf war, dieses Schiff war 150 Meter circa lang, hatte circa 10.000 BRT, hatte ein Güterwagen mit 8.900 PS. Wir waren 40 Mann Besatzung. Und ich habe jetzt vor kurzem ein Schiff der Hamburg Süd besucht, also bei der Fahrt. Das Schiff hat 19 Mann Besatzung, 240 Meter lang, 239 genau. Und den Unterschied festgestellt, das kann man nicht mehr miteinander vergleichen. Und ich sage ja, ich bin damals beim Norddeutschen Lloyd gefahren. Also meine erste Reederei war Ernst Russ in Hamburg. Mein allererstes Schiff war die Theresia Russ und dann beim Norddeutschen Lloyd. Und weil ich Junggeselle war und es war wenig Fracht oder wenig Fahrtaufkommen, bin ich dann immer wieder heimgegangen und habe dann in der Zeit in der Fischerei in Büsum und habe da auch alle Sachen miterlebt. Krabbenfischerei, Hochseefischerei, ich habe noch Thunfisch, Aalfischerei, alles miterlebt.
zum Thema Reederei, da fällt mir jetzt auch noch was ein. Seid ihr eigentlich, das ist jetzt zunächst mal eine Entscheidungsfrage, unter deutscher Flagge gefahren? Man hört ja heute so, dass irgendwelche Reedereien, zwar also deutsche Reederei, aber dann fährt man unter panamesischer Flagge und so weiter. Wie war denn das mit den Flaggen?
Also ich zum Beispiel bin die ganze Zeit unter deutscher Flagge gefahren. Also auch mit deutscher Besatzung, mit Ausnahme eben des Chinesen, der die Wäscherei hinten gehabt hat. Beim Lloyd war das aber nur. Nicht? Und einmal, da ging ich auf die Olympic Flame von Onassis, der fuhr unter Costa Rica-Flagge, weiß ich nicht. Da war ich aber nur 3 Tage, bin ich rausgeschmissen worden, da war ich Matrose. Da traf ich dann einen quasi, mit dem ich vorher beim Lloyd gefahren war. Und dann haben wir dann eine ganze Nacht, einen halben Tag durchgemacht. Und am nächsten Tag wollte der Kapitän die neuen Leute sehen. Naja, und da war ich nicht da. Also zack, Fahrkarte nach Hamburg zurück. Und das heißt, ich bin nur auf deutschen Schiffen, auf Schiffen der deutschen Flagge gefahren. Das hat sich jetzt aber total geändert. Damals schon ging es los, dass Schiffe ausgeflaggt wurden. Das heißt, die wurden dann in einem Hafen, in einem Land registriert. Zum Beispiel unter Panama-Flagge, Nigeria-Flagge. Und aus dem Grund, weil diese Länder überhaupt ganz wenig oder gar keine Steuern genommen haben. Ja? Und da galt dann auch nicht die deutsche Schiffsbesetzungsordnung und auch nicht der deutsche Heuertarif. Und wenn das Schiff ausgeflaggt war, dann war es zwar noch ein deutsches Schiff, gehörte der Reederei, aber es lief dann unter dem Namen von diesem Land, unter der Flagge von dem Land. Und da fuhren dann überhaupt keine deutschen Seeleute mehr mit.
Irgendwelche Leute, die man halt dann so angeheuert hat.
Ja, was
man
von anderen gehört, Ländern, nicht mal viel sehr viele aus den Philippinen so, ja, und ja. So weiter. Mhm. Und das fing schon zu meiner Zeit an. Ne? Mhm. Und dann ist das ganz krass geworden, 1989, da fing Deutschland damit an, das Zweitregister einzuführen. Das Erstregister ist eben nur deutsche Besatzung, deutscher Heuertarif. Und Zweitregister, da muss dann nur noch eine ganz bestimmte Anzahl von Deutschen an Bord sein, Kapitän, Chef, also Chefingenieur und so weiter. Und das andere konnten Leute aus anderen Ländern sein. Nicht? Und dort hatte man auch keine Sozialversicherung mehr. Er musste sich selber versichern, ja? Rentenversicherung musste man dann, wenn man darauf Wert gelegt hat, selber bezahlen. Mhm. Und die Lohnsteuer war aber auch geringer.
Mein Blick fällt auf die Uhr. Tja, man könnte jetzt wahrscheinlich stundenlang weitermachen. Ich möchte jetzt aber hier nichts abwürgen, sondern jedem von euch nochmal die Gelegenheit geben, so ein bisschen was, ja, so ein Resümee zu ziehen, vielleicht noch ein paar Sachen zu erzählen, dass jetzt jeder noch ein bisschen das, was er noch auf dem Herzen hat, los wird, weil sonst müssten wir noch eine zweite Stunde, können wir jetzt aber heute leider nicht mehr, müssen wir vielleicht auf einen anderen Tag mal verschieben. Ja, fangen wir mal mit dem Peter an.
Ja, dann möchte ich also noch dazu sagen, dass es sind wirklich ganz andere Umstände, die heute die Leute zur See, die heute zur See fahren hier, wie wir bei uns damals. Und ich möchte nochmal, auch wenn ich mich wiederhole, nochmal auf die Kameradschaft beziehen. Das ist wirklich ein Leben, das einem lebenslang anhängt. Und wen es interessiert, darf ich hier mal kurz eine Homepage durchgeben?
Gern, ja.
Das ist also mein Lieblingsschiff. Da wirst du auch einen Hans-Peter Weiland dann finden. Das ist unter www.schulfregatte-share-hp.de.
Wie schreibt man die Share?
Mit 2 E. Wir sind gefahren, das war der Name des Admiral Share, der die Skagerrak-Schlacht im Ersten Weltkrieg gewonnen hat. Und da haben wir das Wappen heute noch. Da haben wir also unsere Schere, das Wappen heute noch dran.
Das hat also mit dem Ort bei Sigmaringen nichts zu tun.
Nein.
Okay, alles klar. Ja.
Aber ich kann jedem, das ist wirklich sehr interessant, diese Homepage mal, dass er sich mal anschaut. Und es ist wirklich was Interessantes, wenn sich jemand dafür interessiert.
Ja, also ich möchte auch nur sagen, wie positiv diese Seefahrt sich auf mein weiteres Leben. Ich bin bis heute ja noch, obwohl ich am Bodensee wohne, nach der Pleite der Büsumer Werft, kann ich nur wirklich sagen, ich bin heute aktiv in meinen Ferien in Büsum, im Museumshafen. Ich gratuliere euch auch alle zum 10-jährigen Jubiläum nächste Woche. Ich möchte alle meine Freunde vom Küstenforum grüßen, vom Plattforum. Und dieses Maritime hat sich in meinem Leben wirklich wie eine blaue Ader durch mein ganzes Leben. Und ich möchte auch keine Sekunde davon missen und kann heute auch nur jungen Leuten sagen, strengt euch an, fahrt wieder zur See und brief kein Träumbüdels, sondern mokwat ut jem Leben.
Da habe ich jetzt gar nichts verstanden. Kannst du es noch übersetzen?
Ja, also ich kann nur sagen, bleibt keine Traumbeutel. Macht was aus eurem Leben, Jungs. Lernt Beruf und was ihr von der Welt gesehen habt, das kann ich euch wirklich sagen, das kann euch kein Mensch wieder nehmen. Und die Erlebnisse, die kriegt ihr nicht, wenn ihr da mit dem Flieger hinfliegt. Die kriegst du bloß im Hafenmilieu vom Schiff aus mit. Viel Spaß.
Ja, also ich will sagen, ich habe die Seefahrt genossen, aber auch manchmal fürchterlich verflucht. Aber ich werde sie nie vergessen. Und ich bin jetzt also über Foren im Internet bin ich noch in Verbindung mit der Seefahrt. Kann ich ja mal, also wer Interesse daran hat, da gibt es seeleute-treff.de, suche.seeleute.net und forum.seemannsfrauen.de und auch noch www.musterrolle.de. Und
okay, gut. Also was ich jetzt überhaupt rausgehört habe bei allen drei von meinen Gästen, sie sind begeistert von der Seefahrt, sie haben es nie bereut, sie tun es den jungen Leuten, die damit spielen, mit dem Gedanken in die Seefahrt zu gehen, wärmstens empfehlen, kann man doch so sagen. Also mir hat es jedenfalls Spaß gemacht, euch zuzuhören. Um es nochmal zu sagen, bei mir zu Gast war Udo Schmidt, Peter Weiland und Joachim Jung. Anlass war der Welttag der Seefahrer. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr gekommen seid.
Danke.
Am Mikrofon war Rudi Arnold und das war die Plattform.